Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Thema, ja, genau.
Es geht um Islam und Frieden oder Weltfrieden.
Entschuldigung. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind von der Ahmadiyya Muslim Jamaat, einer Konfession innerhalb des Islams, die seit nunmehr fast 100 Jahren in Deutschland vertreten ist. Und das Thema, das wir heute hier besprechen möchten, ist Frieden, Weltfrieden und die Sicht des Islams darauf. Dazu haben wir uns eingeladen, Herrn Imam Said Arif. Er ist Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Berlin und seit nunmehr 5 Jahren in Berlin tätig. Wir wollen direkt anfangen, einsteigen in das Thema. Herr Arif, was verstehen Sie persönlich unter dem Begriff Frieden?
Also islamisch gesehen haben wir, aus der islamischen Perspektive gibt es da eine Definition, die so formuliert wird, dass Frieden bedeutet, dass man sich um die Rechte, also wenn man sich um die Rechte des Nächsten sorgt und kümmert und den Vorrang gibt, und wenn jedes einzelne Individuum das machen würde und das so auch leben würde, das würde die Definition von Frieden sein. Also einmal der Frieden, der mit einem selbst natürlich auch vorhanden ist, aber dann auch der Frieden mit dem Nächsten, der vorhanden sein sollte.
Es gibt verschiedene Ebenen von Frieden.
Genau, also gesellschaftlicher Frieden und natürlich auch der spirituelle Frieden, der aufzufinden ist mit der Beziehung zu Gott.
Was hat denn der spirituelle Friede oder der innere Friede überhaupt mit dem gesellschaftlichen Frieden zu tun? Das sind noch zwei verschiedene Paar Schuhe sozusagen.
Ja, wir sehen das, da genau sehen wir auch, wo die Religion eine Rolle spielt für uns, dass anhand der Religion man an sich selbst arbeitet. Die Selbstreformation, die Selbstanalyse und dann auch die Schwächen zu beseitigen, sein eigenes Ego zu überwinden. Und dann die Rechte des Nächsten zu achten, das führt dazu, dass gesellschaftlicher Frieden auch vorhanden ist. Das beginnt schon mit den Nachbarn oder mit dem Nächsten, der einfach da ist. Das ist auch so ähnlich wie auch in der christlichen Lehre oder auch in anderen Lehren.
Also die Lehre war, wenn ich das so höre, schon vorher da. Die Friedenslehre in den Religionen. inwieweit hat der Islam da einen Mehrwert gebracht?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wir finden ja all diese Aspekte auch in den Religionen zuvor, die von Frieden sprechen, und auch diese Elemente sind auch da aufzufinden. Der Unterschied ist nur, dass wir der Auffassung sind, dass Religionen zuvor in einem bestimmten Kreis, für eine bestimmte Zeit und für ein bestimmtes Volk erschienen sind, und dass der Islam eine Religion ist, die universal ist. Und das ist der Anspruch, der auch der Koran von sich selbst erhebt und sagt, dass es eine Lehre ist, die universal ist und überall auch die Personen oder die Leute das auch annehmen können. Und gerade in einer globalisierten Welt ist es notwendig, auch eine Lehre zu haben, die universaler Natur ist.
Wie äußert sich diese Lehre im Hinblick auf Frieden?
Ja, im Hinblick zu Frieden beginnt die Basis darauf, dass erstmal Wert gelegt wird auf Gerechtigkeit. Der Islam sagt, dass Gerechtigkeit und Frieden Hand in Hand gehen. Und so wird sehr viel Wert auf Gerechtigkeit gelegt und erstmal gesagt, dass alle Menschen, die existieren auf der Welt, gleich sind. Die Unterschiede, die wir haben in unserer Hautfarbe, in unserer Haarfarbe und so weiter und so fort, diese Unterschiede dienen allein zur Identitätsbildung.
Ist das kein modernes Phänomen? Also dieses, dass es keinen Unterschied gibt beispielsweise zwischen den Rassen, das ist doch ein eher modernes Phänomen auf der Welt, oder nicht?
Also ob es nun jetzt von der Gesellschaft oder in den letzten Jahrhunderten oder in den letzten Jahrzehnten von der Gesellschaft sich angeeignet hat, das mag ein modernes hier erscheinen, aber vor 1400 Jahren war das eine Lehre, die erschienen ist, wo auch der heilige Prophet vor 1400 Jahren gesagt hat, dass ein Araber nicht besser ist als ein Nicht-Araber, also der Prophet des Islams, der Gründer des Islams, Mohammed, Friede sei mit ihm, hat gesagt, dass ein Araber nicht besser ist als ein Nicht-Araber, ein Schwarzer nicht besser ist als ein Weißer und so weiter und so fort, dass diese Gleichheit vorhanden sein sollte und ist. Dass er hat sogar gesagt, dass wie eine Hand der anderen gleich so und die Finger einer Hand der anderen Finger gleichen, so gleichen sich auch Menschen in ihrer Eigenschaft also Gleichwertigkeit wird da hervorgehoben.
Aber was ist denn, gut, das ist zwischenmenschlicher Friede, aber was ist mit interreligiösem Frieden?
Das kommt noch weiter darauf, also Sie hatten ja gefragt, wo das beginnt, und es beginnt mit der Gleichheit der Menschen, dann mit Gerechtigkeit. Und dann gibt es nämlich Verse bezüglich Gerechtigkeit, die auch innermenschlich sind, wo davon die Rede ist, ein wahres Zeugnis abzulegen, auch wenn es einen selbst schadet oder Freunde oder Bekannte oder Verwandte, sollte man der Tugend der Wahrhaftigkeit Vorzug geben über eigene Interessen. Und dann wird das Niveau noch weiter aufgehoben, und davon ist die Rede, dass man Gerechtigkeit nicht nur in einem Rahmen ausübt, wo es nur seinen eigenen Interessen dient, sondern an der Tugend selbst soll es dienen.
Aber wenn wir jetzt in die Länder schauen, wo mehrheitlich Muslime, sozusagen eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung ist, dann ist dort von Frieden, vor allem von zwischenreligiösem Frieden, also interreligiösem Frieden, nicht viel zu sehen. Woher rührt das, wenn Sie sagen, dass der Islam eigentlich Frieden predigt?
Das ist richtig. Das ist leider eine traurige Tatsache, dass eine Diskrepanz vorhanden ist zwischen dem, wie leider heute der Islam gelebt wird, und auf der anderen Seite zwischen der Lehre, die eigentlich etwas anderes predigt. Aber das ist ein Zustand, der selbst von dem Propheten prophezeit wurde. Er hat gesagt, dass eine Zeit über den Islam kommen würde, wo vom Islam nichts mehr übrig bleiben wird als allein der Name und vom Koran nichts mehr als allein die Buchstaben. Und er hat gesagt, die Moscheen werden zwar voll sein, aber leer von Spiritualität. Und dann hat er noch formuliert und gesagt, die schlimmsten Kreaturen unter dem Firmament des Himmels werden islamische Religionsgelehrte sein, weil verschiedene Unruhen von ihnen ausgehen werden, aber letztendlich wieder zu ihnen zurückkehren werden. Also er hat diesen Zustand prophezeit, hat aber nicht nur eine Prophezeiung gesagt oder gemacht und gesagt, wir können da nichts tun, sondern er hat auch gesagt, dass dafür auch eine Lösung vorhanden ist. Und dass diese Lösung die Erfüllung einer Prophezeiung ist von dem Wiederkommen des Messias, welcher ja auch im Islam erwartet wird, der die Menschheit wieder zu Gott führen wird. Und das ist da, wo wir auch uns sehen, dass nicht der Islam an sich eine Reform braucht, sondern Muslime auf der Welt. Und diese Diskrepanz, die leider vorhanden ist, ist eine Tatsache und ist vorhanden. Und es geht auch darum, Schritt für Schritt die Menschen und die Muslime auch zu der Lehre wieder zu bringen.
Diejenigen, die Unfrieden stiften im Namen des Islams, berufen sich auf dieselben Schriften, auf dieselben Passagen in ihren heiligen Schriften wie sie. Und leiten daraus aber keine friedliche Lehre ab und handeln auch nicht dementsprechend. Wenn wir beispielsweise uns jetzt heutzutage Syrien und Irak ansehen, dort treibt ISIS ihr Unwesen und beruft sich explizit auf den Koran, auf den Propheten. Wie können Sie das erklären?
Also wir können das oder erklären das in diesem Sinne oder verstehen das so, dass natürlich berufen sie sich und das wird ja im Namen des Islams auch getan und umgesetzt. Da ist keine Frage. Einerseits, nach unserer Auffassung, hat es nichts mit dem Islam zu tun. Andererseits hat es was mit dem Islam zu tun, weil es ja im Namen des Islam gemacht wird, weil man sich auf die Quellen ja irgendwo beruht oder basiert. Wir sehen da ganz klar und deutlich aber, dass eigene Interessen Vorzug haben und nicht die Interpretation, die eigentlich oder die Kriterien der Interpretation werden gar nicht erfüllt. Das ist aber genauso ähnlich wie mit jedem anderen Konzept auf der Welt, das instrumentalisiert werden kann. Im Namen der Sicherheit haben wir NSE gehabt, im Namen der Sicherheit der Welt gab es auch die Irak-Invasion. Also wirklich Konzepte, die eigentlich gut sind, wurden schon immer in der Vergangenheit, seien es nun religiöse Konzepte oder nicht religiöse Konzepte, instrumentalisiert und sich zurechtgelegt, um eigene Interessen zu erreichen. Und das Gleiche sehen wir auch in Bezug zum Islam in diesen Ländern heute.
Was tun Sie konkret, um diesem Zustand sozusagen entgegenzuwirken? Und was tun Sie, um Frieden auf der Welt zu etablieren?
Also wir alleine, also die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde alleine, kann ja nicht jetzt Frieden auf der Welt etablieren. Wir können unseren Beitrag dazu leisten, dass wir theologische Entgegnungen bereitstellen, um ihnen die Grundlage wegzunehmen, den Islam zu instrumentalisieren. In diesem Bezug können wir dazu arbeiten und andere aufklären und auch die kommenden Generationen aufklären. Deshalb haben wir auch auf unserem Stand hier auf der Messe auch viele Lektüren und Bücher, wo theologische Entgegnungen vorhanden sind. Aber allein eine theologische Entgegnung wird da nicht ausreichen, um das Problem zu lösen. Es geht darum, generell allgemein Gerechtigkeit auch auszuüben und gerecht zu handeln. Und dazu müssen alle Parteien in ihrem eigenen Maße dazu beitragen. Nur dann kann es auch dazu führen, dass Frieden in diesen Regionen und auch überall, wo Konflikte vorhanden sind, etabliert werden kann.
Wer ist es denn Ihrer Meinung nach, der ungerecht handelt? Also, wenn Sie sprechen ja von Gerechtigkeit.
Genau.
Wer ist der Ungerechte und wer muss sich sozusagen der Gerechtigkeit beugen?
Also diese Ungerechtigkeit ist seitens aller, ist überall vorhanden. Es ist vorhanden in diesen islamischen Ländern seitens der Regierungen zum Volk oder auch umgekehrt, aber auch internationale Ungerechtigkeiten, wo Kriege geführt werden, um eigene Interessen zu erfüllen, wo es um Ressourcen geht, wo es um geopolitische Interessen geht, dass Gerechtigkeit zwar ausgeübt wird, aber bis zu den nationalen Grenzen hinaus oder zu europäischen Grenzen hinaus, aber danach haben die Interessen Vorzug über Gerechtigkeit und das ist eines der Gründe, warum wir so viele Konflikte auf der Welt haben und die immer weiter ausarten, weil die Technik und weil einfach die Entwicklung uns immer näher rückt. Und das ist ein Grund, wo es jetzt einfach nicht mehr ausreicht, in einem begrenzten Rahmen Gerechtigkeit auszuüben, sondern wir müssen international und wir müssen über unseren Grenzen hinaus Gerechtigkeit Vorzug über eigene Interessen geben.
Vielleicht ein Schlusswort von Ihnen zu diesem Thema, dann können wir übergehen zum Publikum, falls es Fragen gibt. Ein paar abschließende Worte zu dem Thema, die Sie noch vielleicht loswerden möchten.
Also ich würde zum Abschluss, also die größte oder eine große Herausforderung ist ja, einerseits ist hier davon die Rede, dass wird ja auch öfters gesagt, dass Islam Frieden ist oder es ist eine friedliche Lehre. Auf der anderen Sache sieht die Realität auf der Welt anders aus, dass diese friedliche Lehre nicht gelebt wird. Und mein Schlusswort und mein Plädoyer diesbezüglich ist, es ist der Gerechtigkeit geschuldet, dass man den Islam anhand der Lehre definiert und nicht anhand Ländern oder an Leuten, die sozusagen den Islam praktisch meinen zu leben. Also der Maßstab, um den Islam zu definieren, sollte meines Erachtens immer die Lehre und die Quellen selbst sein.
Vielen Dank. Ich würde jetzt ins Publikum einfach mal fragen, gibt es irgendwelche Fragen, die Sie bezüglich der Thematik Frieden, Weltfrieden und Islam haben oder überhaupt irgendwelche Missverständnisse, die wir, die vielleicht der Islam, der Theologe beantworten kann? Gibt es da irgendwelche Rückfragen?
Wie ist das bitte mit der Gleichberechtigung der Frau in ihrer Religion?
Also die Frage war bezüglich, falls jemand das noch nicht mitbekommen hat, es geht um die Gleichberechtigung der Frau in unserer Religion, also um die Stellung der Frau im Islam. Dazu werden wir auch hier eine Veranstaltung auch dazu haben, wo eine Referentin unserer Gemeinde auch hier da sein wird. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen das so beantworten, dass laut der islamischen Lehre finden wir Verse, wo Eigenschaften von Männern und Eigenschaften von Frauen aufgezählt werden, die identisch sind. Und am Ende dieses Verses steht, dass der gleiche Lohn für beide ist. Also eine Gleichwertigkeit im Islam ist fest verankert, die finden wir anhand von mehreren Versen. Nur der Unterschied ist, dass der Islam anerkennt und ganz klar und deutlich auch sagt, dass es Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Diese Unterschiede sind biologischer Natur, die überall auch vorhanden sind, die auch hier überall jeder auch anerkennt. Und auf anhand dieser Unterschiede gibt es Verantwortungen und Pflichten, die Männer zu erfüllen haben und die Frauen zu erfüllen haben. Und wir sind dafür oder interpretieren diese Verse ganz klar und deutlich in dem Sinne, dass eine Gleichwertigkeit definitiv vorhanden ist, aber gleichzeitig auch unterschiedliche Verantwortungen und Pflichten da sind. Aber dies bedeutet nicht, dass irgendwie ein Geschlecht besser ist als das andere, sondern eine Gleichwertigkeit wird ganz klar definiert. Und dazu können Sie auch sicherlich viel mehr erfahren an einem der nächsten Tagen, wo selbst eine Referentin aus unserer Gemeinde über diese Thematik selbst auch sprechen wird. Weil dann kommt es auch viel überzeugender rüber, als wenn ich über die Gleichwertigkeit als Mann der Frau spreche. Aber das
als Grundzug. Was hat das Ganze mit auch jetzt im Hinblick vielleicht auf das Thema mit Gerechtigkeit oder mit Frieden zu tun? Die Lehre, die der Islam bezüglich der Frau oder der Geschlechter gibt, was hat das insgesamt für eine Implikation im Hinblick auf Frieden und Gerechtigkeit?
Also direkt steht das mit dem Weltfrieden ja nicht in Verbindung, aber letztendlich ist es schon da, wo eine gewisse organisatorische Aufgabenaufteilung auch innerhalb des Häuslichen da ist, also ein häuslicher Frieden. Und dadurch, wir sehen ja als die Familie auch als einen wichtigen Baustein der Gesellschaft. Und dazu trägt es natürlich auch dazu bei, wenn eine gesunde Familie, ein gesundes Familienleben, eine gute Atmosphäre in der Familie, trägt natürlich auch dann zum Frieden der Gesellschaft bei. Aber auch selbst die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau wird im Islam, da gibt es einen Vers und da werden die Eigenschaften dieser Beziehung erwähnt. Und da ist davon die Rede an erster Stelle, dass man Frieden in dieser Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau findet. Und an zweiter Stelle ist die Rede von Liebe und an dritter Stelle die Rede von Zärtlichkeit.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen zu dieser Thematik oder allgemeiner Natur zum Islam? Ja.
Also Sie haben von Individuen gesprochen und von Selbstverwirklichung. Und ich habe bis jetzt, also ich habe den Koran nicht gelesen, aber ich habe bis jetzt mitgekriegt, dass Minderheiten wie zum Beispiel Schwule, Lesben oder andere, ja alles, was nicht heterosexuell ist oder nicht dem gleichen Bild entspricht, nicht besonders also anerkannt wird vom Islam oder Koran. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen?
Ja, natürlich, das ist richtig. Genauso wie im Judentum oder in der katholischen Kirche ist Homosexualität etwas, was auch im Islam als Sünde betrachtet wird. und als etwas, was auch so im Heiligen Koran auch definiert wird. Und das ist etwas, wo wir als Religionsgemeinde als eine Grenze haben und diese Grenze überschreiten wir nicht. Und das ist auch etwas, was auch andere nicht, also wir haben unsere Grenzen in diesem Sinn, aber diese Grenzen zwingen wir niemanden auf. Und genauso erwarten wir auch das Gleiche von anderen. Aber das bedeutet nicht keineswegs, sondern umgekehrt. Es ist ein starkes Mitgefühl und Liebe und Güte ist auch gegenüber Homosexuellen geboten. So heißt es auch, zum Beispiel hatten wir gerade vorgestern, ich habe ja meinen Sitz in Berlin, in der Khatija-Moschee, dort haben wir eine SPD-Delegation gehabt und wir haben diskutiert und uns unterhalten in der Moschee über Ehe für alle. Und da waren auch Homosexuelle eingeladen, die auch dort gewesen sind. Und deshalb ist die innermenschliche Beziehung, hat da keinen Schaden diesbezüglich. Sondern jetzt am 30. haben wir auch den homosexuellen Verband eingeladen in die Moschee. Die werden auch dort sein. Also es ist nicht so, dass ein Hass da vorhanden ist oder irgendetwas. Aber es ist eine ganz klare Grenze, die wir haben, wo wir das als Sünde betrachten, etwas betrachten, das nicht zum Vorteil ist im größeren Maße, in dem Maße, wie das auch jetzt da ist für die Gesellschaft. Und dementsprechend leben wir das auch. Also das sind diese Unterschiede, die zu erkennen oder wichtig ist, dass der Umgang definitiv der Güte sein sollte. Und das ist er auch. Und das lässt sich auch belegen durch diese Veranstaltung und so weiter. Aber auch gleichzeitig ist das auch eine ganz klare Grenze, die wir in der islamischen Lehre auch haben. Genauso wie auch in anderen Religionen, die vorhanden sind.
Danke. Da ist noch eine Rückfrage.
Eine Tatsache ist aber auch, wenn sich Menschen nicht anerkannt fühlen oder nicht wertgeschätzt fühlen, sie sagen zwar, das wäre so, die dann aber tatsächlich, wenn jemand in der Familie lesbisch oder schwul ist, sich natürlich auch dazu entwickelt, dass er sich einfach ausgegrenzt fühlt. Und dass das natürlich auch, denke ich, zum Unfrieden beiträgt.
Ja, ich habe erwähnt, der wichtige Aspekt in diesem Bezug ist, dass wir, also der Schlüsselgedanke dahinter ist, dass so wie ich meine Überzeugungen habe, hat auch der andere seine Überzeugung, sei er nun aus der Familie oder nicht aus der Familie. Jeder hat seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen Grenzen. Der wichtige Aspekt hier ist, dass man seine eigenen Grenzen den anderen nicht aufzwingt und aufdrängt. Und das ist da, wo dieser Schritt man zu weit geht, dann wird das definitiv zum Unfrieden führen. Aber wenn ich eine andere Meinung habe oder eine andere Überzeugung habe, allein diese Überzeugung bedeutet nicht, dass jetzt der andere dadurch jetzt irgendwie in seiner Überzeugung eingegrenzt wird. Das ist ja das grundsätzliche Prinzip der Meinungsfreiheit, der Überzeugungsfreiheit, die wir alle haben. Aber das ist natürlich, Tatsache ist, überall, sei es nun ein Fußballverein, ein religiöser Verein oder was für eine Gemeinschaft es auch immer ist, wenn allgemein in der Gemeinschaft eine Tendenz vorhanden ist, dann und jemand anderes diese Tendenz nicht übereinstimmt und trotzdem sich zu dieser Gemeinschaft zählt, ist definitiv eine Art gesellschaftlicher Druck vorhanden. Der ist aber überall vorhanden. Also das ist nicht einzugrenzen in einer bestimmten Räumlichkeit oder Atmosphäre. Ja, danke, bitte.
Danke. Ja, es gibt noch eine Frage. Ja.
Also keine Frage, aber ich würde dazu gerne noch was sagen. Und zwar reden Sie ja davon, dass wir alle gleich behandeln sollen und dass wir auf ein gleiches Maß von...
Sie können das Mikro benutzen, falls notwendig. Ja.
Sie haben über Gleichberechtigung gesprochen und ist es nicht auch, also ist es für Sie ein Aufzwingen, wenn jemand nur versucht, so zu leben, wie er es tut, also wie er von innen heraus empfindet? Weil ich finde, das spricht gegen das, was Sie gerade gesagt haben und wir Sie meinten, wir sollen dafür kämpfen, dass eine Gleichheit herrscht auf der Erde und dass jeder mit jedem Frieden zusammenfindet. Aber ist es denn für Sie möglich oder für generell Anhänger des Islams, Frieden mit Homosexuellen zu schließen?
Also ich habe ja gerade soeben erwähnt, was der Umgang anbelangt, was die Güte anbelangt, dass wir die auch einladen und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass wir bestimmte Überzeugungen uns selbst aneignen müssen.
Nein. Das ist jeder.
Das habe ich ja gerade auch erwähnt. Ich meine, nächste Woche am 30. können Sie gerne vorbeikommen, da essen wir gemeinsam. Okay, aber das bedeutet nicht, dass ich ein Verhalten oder etwas, eine Vorstellung, die nicht mit meinen Überzeugungen einstimme, dass ich unbedingt dazu sagen muss, hey, das ist etwas, was richtig ist. Meines Erachtens ist es nicht etwas oder gemäß meiner Überzeugung oder meiner religiösen Überzeugung auch etwas, was mit meinen Überzeugungen nicht übereinstimmt. Aber die zwinge ich ja niemanden auf. Genauso gibt es ja zum Beispiel Ehe für alle und diese Aspekte gibt es ja auch zum Beispiel in Kanada. Da gibt es auch Gemeindemitglieder von uns, die dort leben. Dann hat man sich als Gesellschaft dafür entschieden, das ist jedermanns gute Recht. So wie es andere politische Entscheidungen gibt, gab es auch diese politische Entscheidung. Und dadurch ist nicht irgendein Unfrieden entstanden. Allein unterschiedlicher Meinung zu sein, bedeutet nicht, dass jetzt Unfrieden entsteht.
Okay, danke.
Wir haben noch 1,5 Minuten. Richtig?
Genau, ich hätte noch kurz eine Frage. Und zwar, Sie meinten ja, genau, Sie laden andere ein. Das finde ich auch gut und tolerieren das. Aber wie sieht das aus, wenn sozusagen Muslime selber homosexuell sind, das auch outen? Wie wird damit umgegangen? Das würde mich interessieren, weil das ist ja schon, wie Sie gesagt haben, auch in der Schrift eine gewisse Grenze.
Genau. Also grundsätzlich ist zu erkennen oder wichtig zu wissen, dass jeder, der das Glaubensbekenntnis der Muslime hat, der kann sich in erster Linie als Muslim bezeichnen. Egal inwieweit er die Gebote des Islams umsetzt oder nicht umsetzt, ob er nun homosexuell ist oder nicht homosexuell ist, ob er nun das Gebet verrichtet oder nicht verrichtet, ob er nun die Keuschheit im Islam einhält oder nicht einhält. Wenn er sich als Muslim findet, kann er sich als Muslim bezeichnen. In unserer Gemeinde, der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, ist es aber so, dass wir eine Beitrittserklärung haben. Das heißt, es gibt Bedingungen des Beitritts, weil wir eine Gemeinschaft sind, der es wichtig ist, auch die islamische Lehre zu leben. Und das sind 10 Bedingungen, die auch öffentlich zugänglich sind, auch auf der Webseite sind. Kurz gefasst bedeutet das, sich gemäß der islamischen Lehre zu verhalten. Nun, wenn jemand diese Tendenzen hat oder der Überzeugung ist, okay, er ist homosexuell, aber er möchte der Gemeinde beitreten, dann würde das völlig im Widerspruch sein zu den Bedingungen des Beitritts. Und das ist, wo dann halt und die Gemeinde auch Grenzen hat, das ist aber eine Grenze nicht nur für Homosexualität, sondern auch für alle anderen Aspekte, die islamische Gebote beinhalten, wie auch die Keuschheit generell auch im Islam.
Alles klar, herzlichen Dank.
Jetzt ist auch, glaube ich, jetzt ist auch die Zeit vorüber. Sie können gerne uns auch an unserem Stand besuchen, das ist gerade hier vorne, direkt nebenan, Verlag der Islam. Bitte? 313 ist die Nummer und können gerne auch mit uns ins Gespräch kommen und weitere Kontakte auch gerne dort knüpfen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank auch von meiner Seite für die Aufmerksamkeit.
Klar. Bis jetzt ist nichts zu hören. Jetzt geht's los. Gut, danke.
Also jetzt muss ich alles auspacken.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.